Wir haben es zum ersten Mal so gemacht in dieser Gemeindeferienwoche, dass es nicht ein Thema gegeben hat. Es gab schon verschiedenste Themen, Versöhnung oder zum Beispiel Petrus. Und dann hat man so ein Thema genommen. Ich habe ihm gesagt, ja, bei jeder Predigt ist sonst das Prinzip, man nimmt einen Bibeltext und dann sucht man noch ein paar passende Bibelstellen, fügt sie zusammen und das ist die Predigt. Bei einem Brief ist es anders, da hat man mal einen Eindruck, wie es denn wirklich ist, wenn jemand an so eine Gemeinde einen Brief schreibt und dann werden einfach verschiedenste Themen angesprochen. Und so ist es auch im vierten Kapitel, über das ich heute sprechen werde. Da geht es zum ersten um das Thema Vertragt euch. Schreibt Paulus, Euodia und Syntyche sollen sich wieder vertragen. Vielleicht kannst du, Sissikus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben sie gemeinsam mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Sache des Evangeliums gekämpft. Das ist so ein Text. Ein paar Sachen, denke ich, spürt man. Also das Erste, was man spürt, das waren Frauen, die wirklich Persönlichkeiten waren. Das heißt, Paulus schreibt, sie haben mit für das Evangelium gekämpft. Die sind nicht zu Hause gestanden und haben einfach das Abendessen vorbereitet, sondern waren wirklich an der Front, sind dort gestanden, wo der Kampf stattgefunden hat. Und dann merkt man, die haben einen Konflikt. Und wenn man sich das konkret vorstellt, merkt man, das war nicht einfach so ein Missverständnis an einem Nachmittag und am Abend spricht man wieder darüber und die Sache ist erledigt, sondern wenn Paulus das in Rom hört, 1-2 Wochen Schiffsreise oder 3 Wochen Schiffsreise entfernt und er schreibt es dann im Brief, dann merkt man, dass ein Konflikt, der ist tiefer gegangen, der ist wie beständig gewesen. Über Wochen, über Monate hat man gewusst, ja, also die zwei, die können es irgendwie nicht miteinander. Paulus war sonst jemand, der hat das direkt angesprochen, jetzt ist er nicht vor Ort, er schreibt an seinen Kollegen Sissikus, er sagt, vielleicht kannst auch du den Frauen helfen. Schon damals sinnvoll, Moderation oder irgendjemand, der die beiden an den Tisch ruft und sagt, komm, jetzt reden wir doch einmal miteinander. Was interessant ist, man erfährt überhaupt nicht, worum es geht. Vielleicht ist es auch aussichtslos, wenn man so weit weg ist. Was will Paulus schon dazu sagen? Aber es spielt letztlich auch keine Rolle. Ich empfinde es ein bisschen so, als ob ihnen sagen würde, kommt, egal worum es geht, vertragt euch wieder. Und ich glaube, das ist wie so ein Gedanke, ein Impuls, den man in jeder Kirchgemeinde brauchen kann. Hoffentlich sind da wie Persönlichkeiten am Werk. Und wenn Persönlichkeiten am Werk ist, dann prallen die manchmal auch zusammen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Konflikte, Streitigkeit, man muss Sachen abklären miteinander. Und dann gibt es hoffentlich den Punkt, wo sich alle sagen, wisst ihr was, letztlich, wir sind genau auf der gleichen Seite. Wir stehen gemeinsam vor der gleichen Aufgabe, wir sehen in die gleiche Richtung, egal was es dann ist, vertragt euch. Worum immer es geht, vertragt euch. Dann geht es im Kapitel 4 weiter mit 4 Anweisungen, die sehr einprägsam sind, sehr kurz, extrem klar. Wir hatten in Momirei immer so ein Morgenlob mit einem Impuls. Und wenn ihr daran zurückdenkt, also Lukas und Alina haben auch Verse von diesen Versen genommen. Lukas hat gerade den ersten genommen, freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Der Glaube an Gott ist nicht automatisch eine fröhliche Sache. Manchmal hat man aus dem Glauben etwas sehr Ernstes, etwas sehr Strenges gemacht. Und das ist so die Anfrage, die Paulus bringt. Er sagt, gibt es das bei dir? So diese Fröhlichkeit, dass du weißt, hey, Gott ist mit mir und dann irgendwo tief drinnen sprudelt es über und man merkt, Ich habe deine Freude, die mich begleitet. Bei jedem dieser vier Punkte wird die Schlussfrage sein, wie viele Punkte gibst du dir für diesen Bereich? Wenn ihr mal kurz überlegt, 1 bis 10, 1 ist nur noch traurig, 10 ist ja halt schon anstrengend, fröhlich. Wie viele Punkte würdest du dir dafür geben, dass es dir gelingt, einfach wie die Freude an Gott wie mitzunehmen ins Leben? Dann geht es weiter mit dem zweiten Stichwort Güte. Jeder soll eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Ich finde Güte ein cooles Wort. Irgendwann habe ich es entdeckt und habe gefunden, Güte, da schwingt extrem viel mit. Und das wäre so die Frage, wenn du dich beobachtest, siehst du andere Leute tendenziell kritisch an? Sprichst du auch eher negativ über andere? Siehst du bei anderen vor allem einmal die Probleme? Oder bist du sehr entspannt ihnen gegenüber? Würden Menschen von dir sagen, dieser Mann, diese Frau ist gütig? Auch kurz hier überlegen, ja, 1 bis 10 Punkte. Wie gütig bin ich eigentlich? Dann der Vers, den Alina genommen hat. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Ja, da könnte man ja unendlich lang über Sorgen reden und Paulus macht sich gar nicht die Mühe, groß zu differenzieren, sondern sagt, macht euch keine Sorgen. Egal, was für die Probleme sind, versucht Gott einfach zu vertrauen. Ich finde deswegen das Lied Fels so schön, oder? Ich vertraue dir mein Leben an, wie so dieses Gefühl von, ja, es geht drunter und drüber und es gibt ungelöste Probleme. Aber wie so dieses Gefühl, wie viele Punkte gibst du dir von 1 bis 10 für die Frage, ich kann Gott mein Leben anvertrauen und komme zur Ruhe. Und der letzte der vier Impulse, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ich denke, wir leben in einer Welt, die sich auf das Negative konzentriert. Gestern ist mir das wieder wie eingefallen, haben wir gedacht, ja super, ja, Bergsteigen, oder? Wenn in den Bergen jemand abstürzt, das kommt in den Nachrichten, oder? Aber die 1000 andere, die sagen, ich habe einen Sonnenaufgang erlebt in den Bergen, das hat mich so berührt. Oder die erfüllt zurückkommen von der Tour. Ja, letztens habe ich es jetzt erlebt, oder war die ganze Familie da, die Kinder sind auf den Papa zugestimmt, haben ihn umarmt nach der erfolgreichen Tour. Das steht nirgends. Und das ist wie so ein Grundprinzip, das Negative. Auch bei Corona, wenn es in 20 Staaten besser wird, da steht keine Zeile, aber wenn es irgendwo schlimm wird, das kommt. Und das ist wie so ein Grundprinzip in den Medien. Oft, man erzählt sich das Negative und hier ist die Frage, worauf richtest du deine Gedanken aus? Siehst du immer so das Schwierige und das Negative? Hast du das Gefühl, die Welt geht sowieso alles vor die Hunde? Oder siehst du auch das Positive, das Schöne, das Gute? Wenn man die vier Punkte dann kurz untereinander nimmt, bei jedem, das ist ja bei so einem Bibeltext so, das ist so intensiv, niemand von uns kann alle vier Punkte mitnehmen, aber ich weiß, welcher dieser Punkte ein Punkt ist, an dem ich gerne arbeiten möchte. Und vielleicht merkt ihr auch, es gibt einen von diesen Punkten, wo er sagt, ja genau, das wäre es eigentlich. Und dann wäre das so die Chance, bei so einem Bibeltext den Punkt mitzunehmen und zu sagen, ja, das nehme ich mit in mein Leben, da möchte ich mich verändern. Der ganze Rest vom Brief vergeht dann mit finanziellen Fragen. Zunächst schreibt Paulus, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in allen Lebenslagen zurechtzukommen. Ob ich nun viel habe oder wenig habe, beides ist mir vertraut und so kann ich mit beidem fertig werden. Paulus erlebt beides. Er sagt, ich erlebe die Momente, wo ich wie Überfluss habe, mehr als genug, wo ich auch einmal meinem Team sagen kann, kommt, wir gehen, wir feiern heute. Er erlebt auch die Momente, wo er fast nichts hat, Mangel leidet. Und so ist es auch bei uns, wenn man unsere Gemeinde ansieht, jede Gemeinde. Es gibt die, die halt eher wohlhabend sind, gewisses Vermögen erworben haben oder geerbt haben und andere, die halt knapper durch müssen. Und das Ideal, das Paulus hier vor Augen stellt, ist, egal was es ist, versucht mit beiden zurechtzukommen. Wenn jemand wohlhabend ist, dann ist so in der Bibel immer so der Wunsch da, einfach so eine innere Freiheit zu haben, mit dem Geld umzugehen. Das Ziel in der Bibel ist immer, hey, wenn du Geld hast, dann mach etwas damit, setz es ein, tu Gutes. Und zwar gerne und mit Freude. Und das Ziel wäre, wenn man wenig Geld hat, dass man nicht wie frustriert ist oder das Gefühl hat, Gott hat mich weniger lieb, dass mich unzufrieden ist, wenn man sieht, ja, der andere, der hat den Lamborghini vor der Garage stehen und bei mir langt es höchstens für einen Fiat 500 oder so, sondern wie einfach so eine Zufriedenheit. Auch wenn ich halt nicht so weit in die Ferien gehen kann und so weiter. Das wäre so der Wunsch von Paulus, wo er den Leuten sagt, hey, egal ob ihr viel habt oder wenig habt, lernt mit beiden umzugehen. Und dann schreibt er der Gemeinde, ihr wisst ja, dass ich mich von keiner anderen Gemeinde als von euch in Philippi habe unterstützen lassen. Eure Gemeinde hat mich schon unterstützt, als ich in Thessalonich war und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen. Paulus hat seine Missionsreisen gemacht. Oh, am ersten Abend habe ich gesagt, wann es ungefähr war. Das wäre jetzt spannend, mal zu fragen. Ich habe gesagt, ja, Jesus ungefähr 30 gestorben und diese Missionsreise ungefähr um, ich frage jetzt nicht, 50, oder? Habt ihr alle gewusst. Genau, aber die hat 3 Jahre lang gedauert und das Finanzkonzept ist nicht vorgelegen. Er hat gesagt, wir ziehen los und dann ist er losgezogen. Und in Philippi war das kein Problem, da hat es so eine reiche Purpurhändlerin gegeben, die Lydia, und die hat gesagt zum Paulus und zu allen seinen Kollegen, hat gesagt, ihr könnt bei mir wohnen, essen, ich sorge für euch. Und dann kam der Tag, an dem Paulus weiterziehen musste, nach Thessalonich, aber dann auch nach Athen und nach Korinth. Und die Philipper haben gemerkt, am Moment, der hat überhaupt keine Sicherheit finanziell. Und dann haben sie begonnen, haben gesagt, das ist unser Projekt. Und sie haben dem Paulus immer wieder Geld hinterhergeschickt und haben ihm so ermöglicht, dass er ganz für die Evangelisation da sein konnte. Ich finde das etwas Schönes, wenn eine Gemeinde das für sich entdeckt, so dieses, wir haben dann noch so ein Projekt, wir machen noch etwas. Gott sei Dank läuft das heute nicht mehr unter dem Stichwort Entwicklungshilfe, so hat man das früher genannt. Und irgendwann hat man dann gemerkt, naja, nennen wir es besser Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist im Christlichen umso wichtiger. Wenn wir ein Projekt in Afrika haben, dann ist das nicht das Gefühl, wir leisten Entwicklungshilfe. Sondern ich merke, die afrikanischen Christen, also wenn man über Freude spricht, da kommt also eine andere Lebendigkeit einem entgegen und ich merke, hey, so ein Vorbild für uns, so inspirierend, wie die dann ihren Glauben dann leben und wie fröhlich die sind. Oder wenn man in Indien ist, dann merkt man diese Ernsthaftigkeit, mit der sie sagen, ich lebe meinen Glauben und wenn es sein muss, dann sterbe ich für Jesus, ich mache das. Und dann merkt man, man steht einfach fassungslos davor und sagt, ja, so ein Vorbild, so inspirierend für uns. Wir leisten keine Entwicklungshilfe, aber im Finanziellen haben wir Möglichkeiten, die uns wirklich eine Chance geben, etwas zu bewegen. Ich zeige euch noch schnell Bilder. Jetzt kämen so die drei Bilder von diesem Bauprojekt. Nur ein kleines Beispiel, was wir gemacht haben. Da war ja, wie ich das erste Mal nach Indien, nach Delhi gekommen bin, das war nur ein Feld. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, hey, da ist ein Pfarrer, der braucht für seine Gemeinde einfach ein Gebäude, weil die leben alle im Slum, wir müssen etwas machen. Und dann haben wir begonnen, ihn zu unterstützen. Und vielleicht das nächste Bild. Das Gebäude ist dann riesig geworden, also unglaublich groß. Und dann sieht man noch drin so den Gottesdienstraum, aber es hat Räume auch für Kinderarbeit, für miteinander Essen, für Schulungen, für einen Pfarrer und so weiter. Das ist wirklich großartig geworden. Und heute haben wir ja zwei Projekte, die wir unterstützen. Für die, die es noch nicht so mitbekommen haben, Valga Klinik. Wir haben etwas in Afrika, also in Äthiopien, wo wir sagen, ja, es ist eine Gesundheitsstation, die eine enorme Ausstrahlung hat. Und wir haben MPART, eine Organisation in Nordindien. Ich kann da jetzt nicht groß etwas dazu erklären, aber ich habe den neuen Jahresbericht von MPART draußen hingelegt. Und der ist enorm informativ und gut gemacht. Und ich lade euch ein, nehmt das doch einmal mit. Einfach um wie ein bisschen hineinzuspüren, was da gemacht wird, wie das da aufgebaut wird. Und ich bin dann immer, ja, ich bin begeistert davon, dass man so wie die Philippa damals einfach ein Segen sein kann für andere mit dem, was wir haben. Ihr merkt, so ein typischer Briefschluss. Am Schluss sagt er noch, ja, und ich grüße euch und Gottes Segen und so. Es sind einfach verschiedene Themen. Das erste Thema ist, vertragt euch. Also, ja, was auch immer es ist, am Schluss, bitte vertragt euch. Und dann so diese vier Stichwörter, Freude, Güte, Sorgen, unsere Gedankenwelt. Und so eine Gelegenheit, wenn man so einen Bibeltext hört, zu sagen, ja genau dieser Punkt, an diesem Punkt möchte ich dranbleiben. Und zum Schluss so dieses Thema, zu merken, wie der Paulus wie richtig freigesetzt wird, wo er ganz neue Möglichkeiten hat, weil es da eine Gemeinde gibt, die das gesehen hat, die Not. Und die gesagt hat, wir sind zwar auch nicht reich, aber wir helfen dir. Und das ist eine Möglichkeit, ein Segen zu sein, die auch wir haben. Wir beten miteinander. Vater, wir danken dir für deine Worte. Und letztlich ist es so, dass einfach der Bibeltext dasteht, das, was Paulus damals geschrieben hat, und dass diese Worte bis heute in unser Leben hineinsprechen sollen und etwas bewirken sollen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, wenn wir so Bibeltexte lesen, dass wir immer wieder so mit dieser Frage herangehen und sagen, was möchtest du mir sagen und wo rufst du mich und wo forderst du mich heraus? Oder wo stärkst du mich und redest mir zu? Und so danken wir dir auch für diesen Text, den wir heute gelesen haben und über den wir nachgedacht haben. Und ich bitte dich, dass du einfach das, was für uns jetzt wichtig ist, dass du uns hilfst, das mitzunehmen und umzusetzen. Amen.